Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zum Kurier Daily am 30. August. Richard Grasl begrüßt euch zu dieser neuen Ausgabe. Und wir schielen natürlich täglich auf die neuen Corona-Zahlen, nicht mehr so auf die Inzidenz, auf die Infektionszahlen, sondern auf jene der Intensivstationen. Und hier gibt's schlechte Nachrichten. Seit dem Wochenende haben wir die Zahl von 100 Intensivbetten, die durch Corona belegt sind, wieder überschritten. Alleine seit gestern sind 10 neue hinzugekommen und somit halten wir derzeit bei 122. Höchststand war übrigens am 25. November des Vorjahres mit 709 Betten. Aber wenn wir genau ein Jahr zurückblicken auf den 30. August des Vorjahres, dann waren das 30 belegte Intensivbetten im Vergleich zu 122 am heutigen Tag. Wir haben also derzeit viermal so viele und das trotz der Impfung. Es ist also mittlerweile klar, wir werden wieder mit verschärften Maßnahmen rechnen müssen. Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg etwa bereitet man einen Lockdown nur für Ungeimpfte vor. Bayern möchte sich dem anschließen. Eine Story übrigens, für die sich die Leser unserer Online-Seite kurier.at besonders interessiert haben. Und dennoch gibt es eine Partei in Österreich, die sich sehr gegen das Impfen, gegen Corona-Beschränkungen und gegen Strafen wehrt. Die FPÖ. Und das, obwohl einer der Spitzenpolitiker dort selbst schwerst an Corona erkrankt und sogar in Lebensgefahr war. Manfred Heimbuchner, der Chef der FPÖ Oberösterreich, der in 4 Wochen Spitzenkandidat in Oberösterreich bei der Landtagswahl sein wird. Manfred Heimbuchner war heute Abend in unserem Kurier-Stadtstudio in Toni Mörwalds Kochamt in der Wiener Innenstadt zu Gast und ich habe ihn gefragt, ob seine Corona-Erkrankung denn nicht seine Einstellung zu diesem Thema verändert hat.
Es stimmt, ich war schwer krank. Es war nicht nur das Coronavirus, sondern eine bakterielle Superinfektion. Wenn man schwer erkrankt, dann ist es nicht das Virus alleine. Das Virus schwächt den Körper. Und dann hat es mich ganz massiv getroffen. Ich war einige Tage im Tiefschlaf und hatte Glück, ja, diese schwere Erkrankung zu überleben und vor allem jetzt ohne Spätfolgen auch zu überleben. Da bin ich eine Ausnahme, hatte ich Glück und deswegen auch ein Dankeschön an die behandelnden Ärzte, an die Pflegerinnen und Pfleger, an die Physiotherapeuten, die haben sehr viel geleistet und ich glaube, man kann nicht oft genug Danke sagen. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, man muss immer das große Ganze sehen. Wir werden mit diesem Virus leben lernen müssen. Es gibt viele, die doch Spätfolgen auch haben, die leicht erkrankt sind. Das wird uns noch lange beschäftigen. Auch die Sozialversicherungsträger. Aber was wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, wir müssen leider Gottes mit diesem Virus leben lernen. Man wird das Virus nicht ausrotten können, das hat man sich am Anfang gedacht oder wurde auch manchmal politisch so transportiert und kommuniziert. Und ich hoffe, dass diese Pandemie bald vorüber ist.
Ich frage deswegen, und das können Sie sich vorstellen, weil die FPÖ und vor allem FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl ja sehr massiv gegen Corona-Schutzmaßnahmen auftritt, auch gegen die Impfung spricht, zuletzt im ORF-Sommergespräch. Aber nochmal zurück zu Ihrer Einstellung zu diesem Virus. Als Sie damals ins Spital gekommen sind und als Sie dann wenige Wochen später wieder aufgewacht sind im Spital, hat sich da etwas verändert für Sie zum Thema Impfung, zum Thema Schutzmaßnahmen, zum Thema Tragen einer Maske zum Beispiel?
Nein, ich bin ein absoluter Realist. Ich bin kein Gesundheitsexperte, ich bin ein Politiker und da denke ich mir auch, man muss halt über Zahlen, Daten und Fakten sprechen. Ich sage das immer und überall und halte diese Schwarz-Weiß-Diskussion für völlig unangebracht, was Schutzmaßnahmen und auch die Impfung betrifft. Die FPÖ besteht nicht aus Impfgegnern, Impfgegnern oder Corona-Leugnern, sondern wir wollen ganz einfach die Fakten am Tisch liegen sehen. Und es gibt dann auch natürlich schon das Thema auch der Grundrechte, wo wir sagen, wir stellen den Wert der Impfung nicht in Frage oder von Impfungen generell. Unser Sohn Otto zum Beispiel ist gegen alles geimpft, was empfohlen wird. Ich halte das auch für richtig. Aber es ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und da geht es um die Thematik der Impfpflicht. Es geht um die Aufklärung. Es geht um Vernunft. Und das Thema Maskentragen, schauen Sie, ich habe immer eine ganz eindeutige Meinung dazu gehabt, dass das Maskentragen an Orten der besonderen Vulnerabilität absolut gerechtfertigt ist, in Alten- und Pflegeheimen, in den Spitälern, in Apotheken, in Arztordinationen. Aber man muss ganz deutlich auch sagen, die Masken werden die Pandemie nicht beseitigen. Wir müssen uns über Hygienemaßnahmen natürlich unterhalten, die sind wichtig. Ich verstehe auch, dass man in einer Pandemie und bei so einem neuen Virus auch sagt, keine Massenveranstaltungen und dass es gewisse Einschränkungen auch geben darf. Das lässt unsere Verfassung aber nur dann zu, wenn sie verhältnismäßig sind. Und da geht es immer auch darum, wir leben in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat, jede Maßnahme muss verhältnismäßig sein und es muss auch das Ziel ganz klar sein. Und es hat immer ein Ziel gegeben. Das Ziel war immer, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Jetzt habe ich mir die Zahlen ganz genau angesehen. Sie wollen über Fakten diskutieren. Wir haben derzeit 122 Menschen, die auf Intensivstationen liegen, weil sie an Corona erkrankt sind. Und wenn man jetzt genau ein Jahr zurück sieht, auf den 30. August des Jahres 2020, dann waren das 30 Personen, ein Viertel von dem, was wir derzeit haben, oder umgekehrt. Derzeit ist das Infektionsgeschehen auf den Intensivstationen viermal so hoch wie damals. Das heißt, wir hatten im letzten Jahr einen langen, monatelangen Lockdown. Wenn so einer wieder notwendig ist, soll man geimpfte Menschen auch wieder einen Lockdown sperren?
Ich bin der Meinung, dass ein Lockdown überhaupt nichts bringt. Das zeigen ja auch unterschiedliche Zahlen in Europa, Schweden, Dänemark, und man wird sicherlich vom Lockdown weggehen. Und ich mit Verlaub darf auch verweisen auf Australien derzeit, wo man sieht, da hat man einen beinharten Lockdown durchgeführt mit extremen Maßnahmen der Bevölkerung gegenüber, vor allem bei Jugendlichen, die man auch in Handschellen abgeführt hat. Und die Infektionszahlen schnellen in die Höhe. Ich verweise auch auf den Professor Stöhr, der ein interessantes Interview in der aktuellen Weltwoche hat, der Leiter des Influenza-Programms der WHO war, der gesagt hat, es wird wahrscheinlich keine Herdenimmunität geben. Jeder wird in irgendeiner Art und Weise mit dem Virus in Kontakt kommen, genesen oder durch Impfung. Und ich denke einmal, es ist Zeit daran, dass die Politik ganz klar sagt, und ich bin nicht der Gesundheitsminister, aber der Gesundheitsminister verfügt doch hoffentlich über diese Experten und über die vielen Mitarbeiter und Rechtsexperten auch, wie schaut's aus mit den Zahlen? Wann erklärt man eine Pandemie für beendet? Was erwartet man sich generell von den Hospitalisierungen in der Zukunft auf den Intensivstationen? Man braucht einfach eine ganz klare Richtlinie. Ich bin der Letzte, der sagt, keine Maßnahmen sind notwendig, aber wir müssen schon zurückgehen. Zuerst hat es geheißen, niemand muss seine Masken tragen, dann waren die Masken das Allheilmittel. Dann sieht man, dass die FFP2-Maske nur in Österreich und in Deutschland in erster Linie getragen wird und die Zahlen in anderen Ländern nicht ganz anders aussehen. Ich denke, man weiß über diese Krankheit trotzdem noch zu wenig. Man hat auch bei mir nicht gewusst, ich habe keine Vorerkrankungen, warum dieses Virus so angeschlagen hat. Und das, was wir brauchen, ist einen offenen Diskurs und auch einmal zu sagen, was hat funktioniert, was funktioniert nicht, was ist positiv an der Impfung, wo gibt es vielleicht Probleme auch mit den Impfungen. Ich habe da einfach einen ganz pragmatischen Zugang dazu. Ich bin ein Landespolitiker und da ist man meistens ein großer Pragmatiker.
Aber jetzt sagen 99,9% der Experten, dass die Impfung schützt. Also wenn schon kein Lockdown, dann muss man sich impfen lassen. Was würden Sie jetzt einem Menschen, der bei einer FPÖ-Wahlveranstaltung in den nächsten Wochen zu Ihnen kommt und sagt, lieber Herr Heimbuchner, Sie haben das ja selbst gehabt, Sie lesen sicherlich auch vieles darüber und wissen viel mehr als ich, soll ich mich impfen lassen oder nicht? Was würden Sie dem sagen?
Für den habe ich ganz eine klare Antwort. Er soll zum Arzt seines Vertrauens gehen, sich mit dem beraten, unter Empfehlung seines Arztes, zu dem er Vertrauen hat, Folge leisten.
Herbert Kickl sagt, dass Impfen nicht notwendig ist. Was sagen Sie, Herbert Kickl?
Es entscheidet jeder Mensch für sich selbst. Wir leben in einem freien Land. Und wenn man der Meinung ist, dass die Impfung ein großer Vorteil für einen persönlich ist, weil wir reden ja letztendlich darum, man schützt größtenteils wahrscheinlich nicht andere, wobei da bin ich kein Experte, ich weiß, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt und sehe das vollkommen offen, aber es ist für viele hoffentlich, und das hoffe ich wirklich, für die vulnerablen Gruppen auch ein Schutz für sich selber. Ich habe Eltern, die schon älter sind, die auch Vorerkrankungen haben und die haben das für sich selbst entschieden und haben sich zum Beispiel impfen lassen.
Sie sind genesen, das heißt, Sie haben Antikörper. Aber wenn diese Antikörper mal weniger werden in einigen Wochen oder Monaten, werden Sie dann zur Impfung gehen?
Also ich habe mich jetzt schon wieder untersuchen lassen im Labor. Das ist einfach ganz wichtig, sich die Antikörper bestimmen zu lassen. Mein grüner Pass ist genau bis zum 26. September, bis zum Tag der Wahl. Und da war jetzt schon in einem Linzer Labor und habe mir die Antikörper überprüfen lassen, die T-Zellen-Immunität auch, die in Zusammenarbeit mit einem Berliner Labor gemacht wird, und werde mich beraten mit den Ärzten und mit meinen behandelnden Ärzten, die mir das Leben gerettet haben, im Kepler Universitätsklinikum, und was mit dir empfehlen, das mache ich.
Wenn der sagt,
und
ja,
das ist meine persönliche...
Wenn der sagt, ja, Herr Imbuchner, es ist besser, Sie lassen sich impfen, Sie kommen viel unter Menschen als Politiker, dann werden Sie das auch tun.
Ich werde dem Rat der Ärzte Folge leisten, aber bis dato habe ich genügend Antikörper, und man hat ursprünglich einmal zu mir gesagt, weil es ist schon fast zu viel Privates, muss ich auch ganz offen sagen, eine Impfung würde man empfehlen, wenn die Antikörper sehr zurückgehen. Und das sehe ich mir an. Ich schaue mir aber auch an, das sage ich ganz offen, die Situation in Israel, wo eine große Durchimpfung gegeben ist und wo es auch eine große Belegung der Intensivstationen gibt, wobei ich sagen muss, ich habe da kein genaues Datenmaterial. Das sieht man in den Medien, man informiert sich, aber ich habe ein großes Vertrauen in das oberösterreichische Gesundheitssystem und in die hervorragenden Ärzte in Oberösterreich, und ich mache das, was man mir empfiehlt, und jeder andere soll das tun, was er für richtig erachtet.
Ja, aber Kickl hat bei einer Veranstaltung gesagt, Israel ist ein großes Testlabor. Würden Sie das auch so sagen?
Es ist jedenfalls eines klar im Zusammenhang mit den Vorgängen rund um das Coronavirus, dass noch nicht alles ganz klar auf dem Tisch liegt und es auch unterschiedliche Ansichten gibt. Und das, was mir wichtig wäre, das ist zu diskutieren über die richtigen Behandlungsmöglichkeiten, über ein Medikament oder über Medikamentenkombinationen. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt und ich halte es für ein Problem in der Politik, wenn man so tut, als würde man über alles Bescheid wissen. Das Problem ist nur, dass man die genaue Daten- und Faktenlage in Österreich zum Teil nicht kennt, weil man nicht durchgehend die Bevölkerung aufgerufen hat, einmal Antikörpertests machen zu lassen, sich Blut abnehmen zu lassen. Wäre übrigens im Zusammenhang mit der Gesundheitsvorsorge, mit der Prävention generell sehr wichtig.
Ich würde das begrüßen, wenn das kommt.
Nein. Ich habe sogar vorgeschlagen, weil ja aufgrund der Pandemie sehr viele Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrgenommen wurden. Da hat es eine gewisse Schwelle gegeben. Die Krankenhäuser haben nicht zugehabt, aber viele haben gesagt, ich mache das jetzt nicht, das ist mir zu mühsam mit allem, mit der Testerei. Und es gibt ja auch Krankheiten, die, wenn man sich nicht entsprechend untersuchen lässt, die ja im Verborgenen sind und dann erst bekannt werden, wenn der Krankheitsfortschritt schon zu weit ist und diese sogenannten Kollateralschäden, mir fällt jetzt auch ein besserer Begriff ein, die machen mich auch sehr nachdenklich.
Also aus der Not eine Tugend machen und große Vorsorgeuntersuchungswelle,
genau,
für Österreich, inklusive Antikörpertests.
Das wäre ein Programm. Ich glaube, das wäre viel wichtiger, als um zig Millionen irgendwelche Regierungspropaganda-Inserate zu machen.
Gut, dann kommen wir zur Politik, zu Ihrem Hauptjob. Sie haben 2015 bei der Wahl die FPÖ in Oberösterreich zu einem Rekordergebnis geführt von über 30%. Damals war schon sozusagen noch ein bisschen Rückenwind für Sie da, als es nämlich 2015 die große Flüchtlingskrise, den Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Österreich gegeben hat. Sie haben jetzt einmal gesagt, Sie möchten mit der Kurz-ÖVP nicht mehr zusammenarbeiten. Das soll die FPÖ nicht mehr tun. Ist das deswegen, weil Sebastian Kurz vielleicht seither die ÖVP auch so weit nach rechts geführt hat, dass sie dort der FPÖ auch tatsächlich Wähler abspenstig gemacht hat?
Also ich glaube, dass jeder in Österreich weiß, wo der Schmied und wo der Schmiedl sitzt in gewissen Bereichen, und schon da Unterschiede, ich würde mich jetzt nicht mit dem Bundeskanzler vergleichen, ich bin Landespolitiker, ich bin heute ein überzeugter konservativ, ein überzeugter Rechter und ein überzeugter Liberaler, wenn es um Grund- und Freiheitsrechte geht. Und deswegen trete ich auch immer für diese Regierungsform in Oberösterreich ein. Und es ist so in den Bundesländern, dass man nicht immer alles, was aus Wien kommt, besonders schätzt. Das ist allgemein bekannt. Aber das, was wir in Oberösterreich in den vergangenen 6 Jahren gemeinsam gemacht haben, die FPÖ mit der ÖVP, und auch wenn jetzt Wahlkampf ist, das kann man ja alles hervorheben, das kann man ja auch loben. Und wenn man sich gut versteht und respektvoll miteinander zusammenarbeitet, dann kann das fortgeführt werden. Das, was mich an Sebastian Kurz in dem Zusammenhang oder an der türkisen ÖVP stört, ist, dass man hier in erster Linie Machtpolitik macht und alle möglichen PR-Experten wahrscheinlich beschäftigt, die sagen, jetzt ist gerade das hin, jetzt ist es gerade was anderes hin. Schauen Sie, bei mir weiß man ganz genau, wo der Manfred Heimbuchner steht. In Oberösterreich weiß man, das ist einer, der kommt vom Land, der hat eine klare Meinung zu den meisten Dingen. Manchmal kann man Meinung einmal wo ändern, man darf einmal gescheiter werden oder Dinge auch anders sehen. Und da kann man auf die Leistungen zurückblicken, die man gemacht hat. Und ich habe nicht für irgendwelche strategischen, politischen Landgewinne mich verraten oder unsinnig dann mit der Landeshauptmannpartei herumgestritten.
Also Sie wollen die Koalition mit der ÖVP fortsetzen, das ist ein ganz klarer...
Ich wüsste nicht, wie man die Vorhaben, die man als Freiheitliche hat in Oberösterreich, mit den anderen Parteien umsetzen könnte. Wenn man zurückdenkt an die Vergabe von Wohnungen, wo gefordert wurde von uns, dass man gewisse Deutschkenntnisse nachweisen kann, die Deutschpflicht geknüpft an die Wohnbeihilfe, die Mindestsicherung oder Sozialhilfe neu, der Ausbau des Industriestandortes in vernünftige Investitionen in die Infrastruktur, nicht Ideologie betrieben, sondern wo man auf die Straße und auf die Schiene und den öffentlichen Verkehr setzt. Die neue Eisenbahnbrücke Linz haben wir veröffnet, Bypassbrücken vor einem Jahr der Föstbrücke. Also ich kann so viel vorweisen mit meinen Freunden, wo wir hart und nüchtern gearbeitet haben, nicht jeden Tag irgendein Aufreger, nicht jeden Tag eine Pressekonferenz, wo wir die Welt gerettet haben, sondern das, was wichtig ist, das haben wir in Oberösterreich umgesetzt.
Würden Sie es der Bundes-FPÖ auch wieder empfehlen, einen Kontakt mit der ÖVP zu suchen, um eine rechtskonservative Regierung in Österreich auf Bundesebene wieder zu führen?
Also generell bin ich der Meinung, dass es in der Demokratie keine Alternative zum Gespräch gibt. Also ich spreche ja nicht nur mit Mitgliedern der österreichischen Volkspartei, sondern auch mit Sozialdemokraten. Ich habe auch wirklich freundschaftliche Bekanntschaften zu Sozialdemokraten. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis in Oberösterreich immer gehabt zum Klubobmann der Grünen, zum Gottfried Hirz, den ich auch menschlich sehr schätze. Und das ist auch notwendig. Man hat unterschiedliche Standpunkte und wenn ich vielleicht den Altlandeshauptmann Dr. Josef Büringer zitieren dürfte, gesagt hat, wenn zwei immer die gleiche Meinung haben, das ist einer überflüssig und das wollen wir beide nicht und der Herr Landeshauptmann außer Dienst.
Ja, wir wollten das auch. Unterschiedlicher Meinung sein. Das ist in einem nicht. Interview so. Herr Landeshauptmann, stellvertretend, ich möchte einmal auch ein bisschen verorten, wo Sie da politisch stehen. Ich habe heute gelesen, Sie sagen, wenn Deutschland jetzt tausende Afghanen zurückfliegt aus Afghanistan, dann muss die Schengen-Grenze wieder in Kraft treten zwischen Deutschland und Österreich, weil es könnten ja da auch Menschen dabei sein, die kriminell sind, die es nicht gut mit uns meinen. Und wenn Deutschland so viele jetzt einfliegt, dann dürfen die nicht nach Österreich kommen. Wollen Sie tatsächlich wieder Grenzkontrollen zwischen Oberösterreich und Deutschland haben?
Grenzkontrollen sind ja zum Teil auch im Schengen-Raum möglich. Sie wissen das nicht direkt an der Grenze, sondern im Hinterland. Das ist ja eine schwierige rechtliche Materie. Aber im Zusammenhang mit Corona, da hat man alles Mögliche kontrolliert. Da sind übrigens 18.000 Aufgriffe gewesen an der Grenze zu Tirol. Also Deutschland, Tirol, Deutschland, Tschechien, Deutschland, Oberösterreich. Und wenn das wieder notwendig wird im Zusammenhang mit der illegalen Migration, dann ist es zwar nicht etwas, was mich persönlich freut, weil diese Grenzkontrollen auch mühsam sind, aber eins wollen wir auch nicht, dass irgendwelche Gestalten bei uns herumlaufen, die bei uns einfach nichts zu suchen haben.
Hier in Wien erzählt man sich eine lustige Geschichte, ich möchte nachfragen, ob die stimmt. Die heißt, dass die ÖVP in Oberösterreich vorgehabt hätte, eine gewisse Oberösterreich-Card, wo man also Ermäßigungen als Familie kriegt, an die deutsche Sprache zu binden. Und da haben Sie gesagt, angeblich, das ginge sogar mir zu weit. Stimmt dieses Gerücht? Steht die oberösterreichische ÖVP da sogar eine Spur rechter als Sie?
Nein, das ist Ein absolut lustiges Beispiel, und da sieht man, wie nervös manche in Wahlkämpfen in der Politik sind. Die Familienkarte in Oberösterreich, ich glaube, ich habe sogar Milligen ans Herz hängen, unter ÖVP-Landeshaupt- und Stellvertreter Franz Hiesl, den ich sehr schätze, einmal geschaffen worden, ist eine Sammlung in einem bestimmten Bereich von 1700 Partnerbetrieben. Das heißt, ein Angebot von 1700 Partnerbetrieben. Und diese 1700 Partnerbetriebe, da zahlt das Land Oberösterreich keinen Cent dazu, die sagen, dass es für Familien Ermäßigungen gibt. Dort, wo wir Förderungen ausbezahlen, gibt es diese Förderungen zum Teil nur an EU- oder EWR-Bürger oder nur an Staatsbürger. Das ist wieder eine ganz andere Frage. Und deswegen habe ich gesagt, das sind zivilrechtliche Vereinbarungen von 1700 Partnerbetrieben. Das wäre so, wie wenn jetzt ein Drittstaatsangehöriger, ein Tourist, wo Schuhe einkaufen geht und sich Schuhe machen lässt und dann sagt halt, der Schuster dort sein Handwerk nicht verkauft, aber dann nur Schuhe, wenn er Deutschkenntnisse nachweisen kann. Wohnungen, also man muss irgendwo einmal, es ist ja so, geförderte Wahlkampf ist manchmal lustig.
Geförderte Wohnungen hingegen in Oberösterreich, das haben Sie durchgesetzt, das ist hier die deutsche Sprache.
Ja, bedarf. Weil da geht es um da geht es um keine Kernleistung in der Sozialhilfe, sondern es geht, weil das war ja immer die Frage, darf man das? Und so Kernleistung der Sozialhilfe ist, dann sind die Deutschverpflichtungen nicht möglich rechtlich. Aber hier geht es um Steuergeld, hier geht es um eine Unterstützung beim Wohnen und keine Sozialleistung. Und da haben wir durchgesetzt, für alle Drittstaatsangehörigen, für EU- und EWR-Bürger gilt das nicht, also völlig europarechtskonform, dass man Deutschkenntnisse nachweisen muss, so wie in der Integrationsvereinbarung. Und nebenbei, was noch ganz wesentlich ist, es geht immer ein bisschen unter in der Diskussion, dass man neben 5 Jahren Aufenthaltsrecht in Oberösterreich und in Österreich, sind 60 Monate, von diesen 60 Monaten 54 Monate so viel ins Verdienen gebracht hat, dass man Steuern zahlt. Und ich bin ja auch der Meinung, ganz wurscht, wie wer ausschaut, wie wer heißt, woher er kommt. Wenn er sagt, ich will Teil dieser Gesellschaft werden und ich bringe mich ein und ich arbeite und ich zahle Steuern, und zwar wirklich nachweislich über Jahre hinweg, dann sollte er bitte auch eine geförderte Wohnung erhalten oder sich auch gefördert ein Eigenheim errichten können. Man muss das einfach ganz pragmatisch sehen, aber diejenigen, die sagen, ich bin gekommen, damit ich Sozialleistungen kassiere, die sollen es in Oberösterreich nicht so gemütlich haben. Und übrigens, das hat uns in den vergangenen Jahren über 12 Millionen Euro wieder hereingespielt ins Budget. Das geben wir jetzt für die österreichischen Familien aus. Und ich möchte nur zurückzukommen, dann bin ich schon fertig bei der Familienkarte und bei der Deutschverpflichtung. Ich wäre froh, wenn wir die Zusammenarbeit fortsetzen können in Oberösterreich, aber dass wir dann sagen, jede Leistung des Landes Oberösterreichs, wo Steuergelder fließen und wo es EU-konform ist, weil wir müssen uns immer an dem auch orientieren, dort verlangen wir explizit die Deutschpflicht, und das wird dann der Lackmustest für die ÖVP werden.
Aber wenn jetzt eine Familie kommt aus Afghanistan und dort flüchtet vor den Taliban, weil sie vielleicht mit den US-Truppen kollaboriert haben, zusammengearbeitet haben, auch mit deutschen Truppen, und die kommen und sagen, wir wollen uns hier integrieren, wir wollen Deutsch lernen, wir wollen hier auch einen Job ausführen. Ist das für Sie ausgeschlossen, dass wir dieser Familie tatsächlich hier Asylstatus, Aufenthaltsstatus gewähren?
In dieser Form ist es für mich ausgeschlossen, weil wir in den vergangenen 10 Jahren über 65.000 Afghanen in Österreich aufgenommen haben. Das sind übrigens mehr Afghanen, als die Stadt Wels Einwohner hat. Und ich möchte überhaupt einen viel, sagen wir mal, vernünftigeren Zugang auch propagieren, was das Thema Asyl oder Einwanderung betrifft. Weil das, was Sie nämlich gesagt haben, ist in Wahrheit nicht, in erster Linie steht da nicht Asyl im Vordergrund. Das mag schon so sein, wenn jemand verfolgt wird.
In dem Fall schon.
Aufgrund seiner Tätigkeit für die Alliierten. Da sage ich Ihnen aber auch, wir sind ein neutrales Land. Wir haben dort nicht alles niedergebombt. Wir haben dort nicht für Verwirrung gesorgt und für Katastrophen. 20 Jahre lang wurde dort Demokratie nicht aufgebaut. Frauenrechte wurden dort nicht geschützt. Aber die Amerikaner können gerne, und das ist für mich überhaupt kein Problem, in die USA all jene aufnehmen, die für sie gearbeitet haben, aber Europa diesbezüglich zur Destabilisierung gefällt mir überhaupt nicht. Und nebenbei gesagt, fragen Sie einmal einen Wirtschaftstreibenden in unserem Bundesland, wenn der aus Asien eine Fachkraft benötigt. Wirklich eine Fachkraft. Wir reden jetzt nicht von der linken Utopie, also Das ist beinahe unmöglich. Da ist leichter, illegal über die Grenze zu kommen, über Lampedusa, wenn man es einmal geschafft hat, und sich illegal in Europa
aufzuhalten. Aber die Fachkräfte dürften kommen aus Ihrer Sicht, da gibt es auch von freiheitlicher Seite keinen Einspruch.
Schauen Sie, wir brauchen ja in unterschiedlichen Bereichen auch ausländische Arbeitskräfte. Ich frage mich oft, ob man mich wirklich für so dumm hält, dass man sagt, na, es darf niemand zu uns kommen, weil wir brauchen niemanden. Ja, natürlich, schauen Sie mal, allein in der Landwirtschaft, in vielen saisonalen Bereichen wäre ja das undenkbar, wenn man nicht auch ausländische Arbeitskräfte hätte. Auch im Pflege- und Gesundheitswesen, mir ist das vollkommen klar. Aber da sprechen wir von Leuten, die man am Arbeitsmarkt tatsächlich braucht, wo man auch zu wenige ausgebildet hat in Österreich. Helmut Schmidt muss man da zitieren. Er hat einmal gesagt, Helmut Schmidt, bin großer Helmut Schmidt-Fan.
Sozialdemokrat, deutscher Bundeskanzler.
Hanseate in erster Linie auch. Und da haben die Sozialdemokraten wirklich gute Politiker hervorgebracht. Heute erinnert dann die Sozialdemokratie ein bisschen an einen einstürzenden Altbau. Und der Helmut Schmidt hat gesagt, wenn die Wirtschaft Arbeitskräfte braucht, dann muss sie ausbilden. Und da muss man sagen, erstens, die Wirtschaft muss Fachkräfte ausbilden und zweitens, wir müssen auch das Bildungssystem verbessern. Da gibt es katastrophale Rechnungshofberichte und man kann nicht alles aufs AMS schieben, weil das AMS ist oft die Reparaturwerkstätte von dem, was im Bildungssystem nicht funktioniert.
Mhm. Herr Einbuch, eine letzte Frage noch zum Thema Umweltschutz. Wir haben nur mehr eine Minute Zeit. Wir haben in diesem Sommer erlebt große Flutwellen. Es hat auch große Katastrophen in Oberösterreich gegeben. Dennoch sprechen Sie sich für die Weiterführung des Straßenbaus in Oberösterreich aus. Das ist eine ganz klare Unterscheidung zu den Grünen, die ja auch ein möglicher Koalitionspartner der ÖVP wären. In der Entscheidungsfrage Straße oder Flutkatastrophen künftig, auf welcher Seite stehen Sie da?
Also wenn man den Lückenschluss der S10 nicht machen würde, dann weiß ich eines, dass viele Menschen entlang der nicht gebauten S10 im Müllviertel gefährdet sind, Kinder, die dort über die Straße gehen, aber sie werden kein einziges Unwetter verhindern, wenn man sagt, es wird eine Straße nicht gebaut. Umweltschutz, Naturschutz ist mir wichtig.
Die Ostumfahrung von Wien wird
Linz. Wir brauchen ja mal mehr Projekte in Linz und nicht nur in Wien.
Die Bundesländer brauchen das. Höchst umstritten und, in Wien.
Ja, es ist immer alles umstritten, aber man muss kühlen Kopf bewahren und wir brauchen eben den Westring, die Ostumfahrung, weil sonst hat der Westring gar keinen Sinn. Saubere Luft, sauberes Wasser, gesunde Wälder waren den Freiheitlichen immer ein Anliegen. Ich bin ein großer Naturschützer. Es können bei mir daheim immer vorbeikommen. Da haben sie die Artenvielfalt in einem Schwimmteich. Bahn werden bei mir daheim angesetzt. Ich rede nicht darüber. Ich mache etwas und bin übrigens ein erfolgreicher Naturschutzreferent. Ich habe alle EU-Vertragsverletzungsverfahren abwenden können. Und ich glaube, das kann man auch herzeigen.
Sie werden am 27. September wieder gewählt werden. Frage, ob Sie wieder in die Regierung kommen. Aber wird das auch 6 Jahre Manfred Heimbuchner in Oberösterreich bedeuten? Oder zieht Sie es vielleicht dann doch nach so vielen Jahren? Es sind jetzt schon seit der ersten Wahl, wo Sie kandidiert haben, doch schon viele, viele Jahre her. Werden Sie vielleicht dann doch mal nach Wien kommen?
Ich komme nach Wien und werde dort einmal den gemischten Satz probieren, in der schönen Gegend in Wien. Aber politisch werde ich in Wien nicht aktiv sein. Ich werde mich nur einbringen. Ich bleibe in Oberösterreich, solange ich Politik mache.
Ja, herzlichen Dank, dass Sie zumindest heute zu uns hier nach Wien ins Stadtstudio gekommen sind. Herzlichen Dank, Manfred Heimbuchner, für dieses Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Freude gemacht.
Manfred Heimbuchner war das, der Chef der oberösterreichischen FPÖ in unserem Kurier-Stadtstudio und hier bei uns im Kurier-Daily-Podcast. Ich darf mich bei euch verabschieden. Richard Grasl wünscht schönen Abend noch und viel Spaß mit den Podcasts des Kurier. Falls ihr reinhören wollt, kurier.at/podcast.